Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornels, dem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan Klein-Riesing. Wir können uns wieder freuen auf einen picke-packe-vollen Spieltag, eine picke-packe-volle Podcast-Folge. Wir blicken natürlich nicht nur auf die Spiele der zweiten Fußball-Bundesliga, sondern auch auf die Auslosung des DFB-Pokals am gestrigen Sonntag. Also blicken wir doch mal rein, wer jetzt noch so drin ist von den Zweitligisten und wer eventuell ein leichteres und wer ein schwereres Los bekommen hat. Also wir haben zum einen die SV Darmstadt 98, die es mit Werder Bremen zu tun bekommen werden. Sie müssen auswärts an die Weser reisen. Eine sehr spannende Aufgabe, wie ich persönlich finde. Die Werderaner haben ja am vergangenen Wochenende 4:1 bei Borussia Mönchengladbach verloren. Haben aber davor im Spiel zu Hause gegen Bayer Leverkusen gezeigt, ja, wenn alles zusammenpasst, sind sie eine sehr, sehr starke Mannschaft. Die Darmstädter selbst sind momentan auch ganz gut in Form. Also ich glaube, das könnte ein sehr enges Spiel werden Anfang Dezember zwischen beiden Teams. Bremen natürlich favorisiert, aber die Rückkehr von Florian Kohfeldt nach Bremen könnte einen Fadenbeigeschmack bekommen, denn Kohfeldt und die Darmstädter momentan die Tormaschine, also seit er angekommen ist, schießen sie Tor um Tor. Er scheint die Darmstädter entfesselt zu haben. Also da kommt auf jeden Fall einiges auf die Bremer Abwehr zu. Der Karlsruher SC selbst hat ein Heimspiel, also zu Hause im eigenen Wildparkstadion, trifft man auf den FC Augsburg, die ja ihrerseits den Zweitligisten FC Schalke 04 in der zweiten Runde rausgehauen haben. Auch ein sehr enges Duell im Süden der Republik. Die Augsburger, die bisher zu Hause ja ganz gut punkten in der Liga, auswärts da eher ihre Probleme haben. Das könnte natürlich eine Chance sein für den KSC. Man ist zwar defensiv nicht so sattelfest, aber vorne ist man immer wieder für Tore gut. Und der FCA lässt auch mal, anders als in den vergangenen Jahren, mal den ein oder anderen Ball mehr durch, also na, auch das ist für mich so ein 50-50 Spiel sogar. Ein Spiel, wo die Favoritenrolle ganz klar verteilt ist, ist wohl zwischen Jahn Regensburg und dem VfB Stuttgart. Die Regensburger, Tabellen-18. in der zweiten Fußball-Bundesliga, haben sich ja kürzlich von Trainer Joe Ennox getrennt. Wochenende lief es dann doch besser gegen den VfB Stuttgart, der Champions League spielt, der am Freitag bewiesen hat, dass man auch defensiv hart arbeiten kann beim 0:0 beim deutschen Meister Bayer Leverkusen. Und vorne haben sie natürlich mit Demirovic, El Bilal, mit Dennis Undav einfach maximale Power. Und Jan Regensburg, man hat es ja bei der Auswärtsniederlage beim 1. FC Nürnberg gesehen, 8:3. Sind jetzt auch nicht so defensiv stark, deswegen, ich glaube, es wird eine deutliche Geschichte für den VfB Stuttgart, der schon zur Halbzeit in den Schongang schalten kann. Und das letzte Duell ist natürlich für mich persönlich ganz interessant. 1. FC Köln gegen Hertha BSC Berlin. Diese Partie fand ja an diesem Wochenende schon in umgekehrter Reihenfolge im Berliner Olympiastadion statt. Dort konnten die Kölner sich durchsetzen. Hertha BSC Berlin wird auf jeden Fall auf Rache aus sein. Es wird ein 50-50-Duell. Beide Teams sehe ich auf einem gleichen Niveau spielerisch. Sehe ich die Herthaner sogar noch einen Ticken weiter vorne mit einem Cousins, mit einem Mazza, mit einem Sessa in der Schaltzentrale. Aber die Kölner haben auch viel Bundesliga-Erfahrung, viel Qualität im Sturm, wenn dann so ein Downs in Topform ist. Ein Tim Lemperle hat ja am Wochenende getroffen. Und Ljubicic, der immer besser in Fahrt kommt, ein guter pressender Stürmer gegen so eine eher langsamere Innenverteidigung von Hertha BSC Berlin. Also da kann man sich auf jeden Fall Anfang Dezember in der kalten Jahreszeit auf ein heißes Duell freuen. Aber wir blicken erst nochmal heute auf die zweite Fußball-Bundesliga, auf den Spieltag. Aber bevor wir das machen, erstmal Musik ab bitte!
Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. mit Jan Klein Racing.
So, dann starten wir doch mal direkt rein mit einem ganz besonderen Duell, nämlich Spielvereinigung Greuther Fürth gegen die SV Darmstadt 98. Die Fürther, die ja mit Leo Haas in der vergangenen Woche 4-3 auf Schalke gewinnen konnten, also ein gutes Debüt für den Interimstrainer. Dann im Pokal musste man gegen Jan Regensburg ja den ersten Dämpfer wieder hinnehmen, 1-0 verloren gegen bisher das schwächste Team aus der zweiten Liga, die ja nicht gerade vor Selbstbewusstsein gestrotzt haben, ebenfalls ja ihren Trainer rausgeworfen haben. Und jetzt ging es also gegen Darmstadt 98, die seitdem Florian Kohfeldt angetreten ist, auswärts noch ungeschlagen sind, offensiv einfach die Fesseln gelöst wurden. Also Kohfeldt hat ja, im Gegensatz zu Thorsten Lieberknecht, das System umgestellt von einer Dreierkette auf eine schöne Viererkette. Und dadurch hat man in der Offensive auch ein bisschen mehr Schwung bekommen. Also so ein bisschen die Marschroute war, okay, einen defensiven Spieler weniger bedeutet, wir wollen jetzt wieder mehr nach vorne spielen. Und er hat es geschafft, aus einem Fraser Hornby einen sehr guten Zweitligastürmer zu machen. Hat in den letzten zwei Ligapartien schon getroffen. Ein Isaac Littberg hat er nochmal weiter nach vorne gebracht. Kam ja im Sommer relativ spät auch. Das muss man natürlich auch Lieberknecht zugute halten. Aber mittlerweile ist er fest in diesem System angekommen. Und was auch sehr wichtig ist, Kohfeldt probiert nicht mehr so viel aus, sondern er hat eine klare Formation, ein klares System, 4-4-2-System. Mit zwei sehr offensiven Flügelspielern, Philipp Förster, Corridor, die ordentlich Betrieb immer über die Flügel machen. Also es geht auch sehr viel über das Flügelspiel. Die Außenverteidiger Nürnberger, Lopez dürfen sich immer wieder vorne einschalten. Dafür rückt dann situativ vielleicht mal so ein Kleefisch oder so ein Andreas Müller aus dem defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung. Also klar, situativ ist es eine Dreierkette, aber so von der Grundordnung ist es dann doch eher so ein, wie gesagt, das 4-4-2-System. Und was ich halt bei Darmstadt 98 so sehr liebe mittlerweile, ist einfach dieses schnörkellose, schnelle Spiel nach vorne. Du merkst einfach so die Angst vor dem Verlieren, die ja noch zu Bundesliga-Zeiten da war und auch am Anfang dieser Saison, ist einfach weg. Sondern du merkst einfach, die Jungs haben wieder Bock, offensiven Fußball zu spielen. Sie haben mit dem Ball viele Ideen. Sie warten natürlich auch, sie haben jetzt auch in diesem Spiel auch erstmal so ein bisschen abgewartet, so was bietet der Gegner uns an, haben dann gemerkt, okay, wenn wir tief stehen, locken wir dadurch die Fürther und können dann aber auch schnell kontern. Und so sind auch die ersten Treffer gefallen. Das 1-0 durch Philipp Förster war dafür sinnbildlich. Angriff von der Spielvereinigung Greuther Fürth, dann Konter, Corridor schnappt sich den Ball, flankt rein, ja, die Verteidiger Banse und Meierhöfer bei vierter Seite können sich nicht so richtig entscheiden, Banse köpft der Meierhöfer an und ja gut, dann muss natürlich auch dieses gewisse Glück haben, Förster steht da am zweiten Pfosten, kann dann eiskalt den Ball reinmachen und das 2-0 macht dann auch schon ein eingewechselter Spieler. Denn Fraser Hornby hat sich leider verletzt, war leicht angeschlagen. Lackmacher kommt rein, vergangene Saison noch dritte Liga, beim TSV 1860 München gespielt, in dieser Saison, immer wenn er gespielt hat, unter Lieberknecht. Ja, nicht ganz so gut im Spiel gewesen wie die gesamte Mannschaft. Also auch er profitiert jetzt davon, dass die Fesseln von Kohfeldt gelöst wurden. Macht das 2-0. Littberg mit einer schönen schön Pass in die Mitte, der über links hinterläuft und ja, Lackmacher muss nur noch einschieben. Da merkt man auch einfach, was Selbstbewusstsein mit so einer Mannschaft machen kann. Also da ist deutlich mehr Energie auch drin gewesen insgesamt. Und klar, wenn es dann läuft, dann läuft es. Da macht halt nochmal so ein Isaac Littberg aus der Drehung das 3-0, Corridor eine 51-Minute das 4-0. Das 5-1 durch Hilgota war dann aus Spitzenwinkel, war dann nur noch Ergebniskosmetik, weil vorher halt auch noch Lopez, der rechte Verteidiger, in seiner offensiven Rolle den Ball dann perfekt wieder reingechippt hat. Also er hat erneut schon getroffen, schon sein zweiter Saisontreffer. Und wenn man sich dann halt auch mal die ganzen Statistiken anschaut, also der X-Goals-Wert 1,79 bei Darmstadt zu 1,07, insgesamt 8 Schüsse auf das Tor. Dann hast du natürlich auch so diese gewisse Effizienz, klar, das gewisse Glück, dass du im richtigen Moment richtig stehst. Aber sie haben es halt sukzessive geschafft, die Fürther zu demoralisieren, weil Fürth am Anfang waren sie noch sehr offensiv, hatten noch gute Möglichkeiten durch den Green, durch den Modica, aber du hast dann gemerkt, okay, immer wenn wir offensiv agieren, gelangen wir in den Konter, werden ausgekontert. Also hat sich dann Fürth sukzessive immer mehr zurückgezogen. Darmstadt hat dann mehr Spielkontrolle übernommen, wurden noch sicherer und haben dann halt auch einmal die Chancen eiskalt ausgenutzt. So ehrlich muss man dann auch sein. Und ein ganz wichtiger Aspekt war auch, dass man immer gut in den 16er reingekommen ist. Also wenn man sich mal so die Ballkontakte im gegnerischen 16er anschaut, hatte Fürth 22, Darmstadt 10 mehr, deren 32. Die meisten Abschlüsse der Darmstädter waren sogar im 16er. Also man hat sich mal gut in 16er rein spielen können. Die Fürther eher mal so Verzweiflungsschüsse aus der zweiten Reihe abgefeuert, die dann natürlich für so einen Keeper wie Marcel Schuhn leichte Beute sind. Also alles in allem war es für mich ein mehr als verdienter Sieg. Und wenn Darmstadt so weitermacht, werden sie auf jeden Fall auch noch oben mitmischen. Also sie wirken jetzt so befreit und sind in einer guten Form. Kommende Woche geht es zu Hause gegen Hertha BSC Berlin. Es wird ein richtungsweisendes Spiel. Also wenn sie das Spiel auch gewinnen, also spätestens dann sind sie ganz, ganz oben mit dabei im Aufstiegskampf. Und ich bin mal gespannt, was mein Co-Host Dome jetzt dazu sagt. Also, jetzt zu dir, Dome.
Mein Fazit zu dem Spiel Kräuter Fürth gegen Darmstadt 98 ist folgender. Ich fand, das Spiel war aus Darmstädter Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel, wenn nicht sogar das beste Spiel bisher unter Kohfeldt. Fast alle seine taktischen Züge sind in diesem Spiel aufgegangen. Man hat gesehen, welchen Fußball Kohfeldt mit Darmstadt spielen möchte. Das hat man in den Spielen vorher schon ansatzweise gesehen. Gerade weil sie bei Darmstadt jetzt eine der besten Offensiven hat, beziehungsweise die beste Offensive in den letzten Spielen. Das dritte Spiel unter Kohfeldt, wo Darmstadt 5 Tore geschossen hat. Das ist schon eine Machtdemonstration. Und die einzigen Wermutstropfen ist die Verletzung von Fraser Hornby, wo noch eine genaue Diagnose aussteht. Man hofft einfach nichts Schlimmeres, gerade nach seiner Verletzungshistorie und jetzt seinem guten Lauf in der Liga, hofft man natürlich nur das Beste für ihn. Gerade weil mit Finn Lakenmacher, der ja auch gegen Kräuter Fürth getroffen hat, und dem wieder genesenen Oscar Wilhelmsson 2 gute Stürmer sozusagen als Backup bereitstehen. Jetzt muss man abwarten, wie stark die Verletzung ist und wer ihn dann ersetzt. Meine Vermutung ist ja gerade wegen seines Tores Finn Lakenmacher, der schon einige gute Ansätze gezeigt hat. Und dass man natürlich nicht zu Null gespielt hat. Das fehlt noch unter Kohfeldt, ein Spiel, wo man kein Gegentor kassiert. Jetzt gegen Fürth, das wäre so die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Ärgerlich, dass natürlich dann der Schuss von Fürth dann doch noch reingegangen ist. Aber trotzdem war das eine sehr gute Leistung. Gerade dann nach der englischen Woche im DFB-Pokal, wo man Dresden besiegen konnte in einem spannenden und hitzigen Duell 3-2, so dann in Kräuter Fürth aufzutreten, gegen die man ja in der Aufstiegssaison am letzten Spieltag noch 4-0 verloren hatte. Das ist auf jeden Fall sehr stark.
Der Tunnel blitzt durch den Spieltag.
So, und dann sind wir schon angekommen beim ersten Blitz durch den Spieltag. Und dort fangen wir an mit der Partie zwischen Preußen Münster und Fortuna Düsseldorf am Freitagabend. Für die Fortuna auf dem Papier eigentlich ja eine lösbare, machbare Pflichtaufgabe sogar. Man ist Tabellenführer in der zweiten Fußball-Bundesliga und Preußen Münster, ja, durchmarschiert von der Regionalliga bis in die zweite Liga. Dort, ja, ein bisschen schwächer gestartet. Mittlerweile hat man sich dann doch einigermaßen stabilisiert. Aber klar, du musst das Spiel natürlich ganz klar für dich entscheiden. Die Düsseldorfer, die würden da mit Vincent Vermey vorne spielen können. Dahinter ein Schinter Appelkamp. Also da ist schon dort ordentlich Qualität da. Auch Pisinovic, der junge, talentierte Stürmer, Leihgabe vom VfL Wolfsburg, konnte wieder dabei sein. Also, ne, es hätte eigentlich alles für Fortuna Düsseldorf gesprochen. Am Ende gewinnen aber die Preußen ihr allererstes Heimspiel nach über 33 Jahren. Das Eigengewächs, der Rechtsverteidiger Jano Terhorst macht per Kopf das 1-0 und damit den goldenen Treffer des Tages. Bouchama, der zentrale Mittelfeldspieler, passt zu Nemels, dem Stürmer auf der rechten Seite, der flankt dann an den 5-Meter-Raum und ja, Jano Terhorst ist durchgestartet bis in 16er und kann den Ball dann unhaltbar für Florian Gastmeier zum 1-0 reinköpfen. Natürlich ein ganz großer Rückschlag für die Fortuna, die die feldüberlegene Mannschaft waren, aber so richtig gefährlich wurde es letztendlich doch nicht. Und wenn man Ball durchgekommen ist, dann stand da halt der auch in diesem Spiel überragende Torhüter Johannes Schenk dort und hat dann die Bälle halten können. Das Einzige, was die Preußen noch gemacht haben, ist gekontert über die schnellen Makridis, Mees. Und später hat man dann ja auch noch den Goalgetter der vergangenen Saison Rodowski gebracht. Also auch von der Bank ist einiges da. Und man hat auch erneut ohne den Innenverteidiger Torge Beithoff gespielt. Der schlachsige Innenverteidiger, 1,88 groß, ja bekannt für seine weiten Einwürfe, erneut nur auf der Bank. Dann die zweite Partie an diesem Freitag und ich nenne es gerne das Gruselduell, denn im Ulmer Stadion, sehr klein, dazwischen zwischen Zuschauertribüne und Spielfeld noch eine Tartanbahn, also kaltes Wetter, es war sehr diesig und beide Teams haben auch dafür gesorgt, dass echt nicht viel zustande gekommen ist. Bei den Ulmern ist es noch verständlich, die sind Aufsteiger aus der dritten Liga, dass die sich erstmal so ein bisschen zurückziehen, erstmal gucken, wir sind der Außenseiter gegen den großen FC Schalke 04 und bei großen könnt ihr euch ganz dicke, große Anführungszeichen vorstellen. Haben dann aber trotzdem für mich auch die besseren Chancen gehabt. Also Chancen hatte eigentlich nur ein Spieler, nämlich Maurice Krattmacher. Jeder, der meinen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, ich bin Riesenfan von diesem jungen Mann. Kam im Sommer von der Spielvereinigung Unterhaching zum FC Bayern München. Wurde dann direkt an den Partnerverein Ulm in die zweite Liga verliehen für Spielpraxis. Soll er dann so einen ähnlichen Weg wie Paul Wanner beim SV Elversberg und jetzt bei Heidenheim einschlagen. Und er hat auch gezeigt, er hat wieder richtig Lust gehabt. Vergangene Woche ja nicht ganz so gut in Form gewesen, aber gegen Schalke hat er sich immer mal wieder ins 1-gegen-1-Duelle getraut gegen die Knappen, gegen den Bulut, Kalasch, Kaminski. Mit allen hat das aufgenommen, hat die Zweikämpfe gewonnen, hatte viele gute Abschlüsse. Und hätte S04 nicht Justin Hekerin im Tor gehabt, hätte man dieses Spiel eindeutig verloren. Man muss bei Schalke 04 natürlich auch sagen, sie haben sehr, sehr viele Verletzte. Also ein Schallenberg, Younes angeschlagen, konnten zumindest noch auf der Bank sein, aber Moussa Sylla nicht mit dabei. In der Innenverteidigung Felipe Sanchez noch gesperrt. Also da fehlt schon auch einiges an Qualität. Anvijay auch nicht mit dabei, genau. Also da fehlt schon einiges an Qualität bei den Königsblauen. So war es dann auch nicht verwunderlich, dass dann kaum etwas zustande gekommen ist, obwohl man natürlich sagen muss, Schalke hat trotzdem Kader. Da darfst du jetzt nicht auf Rang 16 stehen, nur ganz knapp vor Eintracht Braunschweig auf Rang 17. Da muss es weiter nach oben gehen. Das war ein enttäuschender Auftritt. Bisher alle Spiele unter Kies von Wonderen schwach, alle verloren worden, außer jetzt das Spiel 0-0. Aber es fühlt sich trotzdem an wie eine Niederlage. Kommenden Sonntag geht es gegen Jan Regensburg. Und das wird schon ein Endspiel für den Schalker Coach werden. Wobei auch spekuliert wird, dass er erstmal nicht entlassen wird, da bald noch die Mitgliederversammlung ansteht. Und wenn man sich dann erneut eingestehen würde, wir haben den falschen Trainer geholt nach so kurzer Zeit. Es kommt auch nicht so gut an. Also wenn Kees van Wonderen auch nach einer Niederlage gegen Regensburg im Amt bleiben sollte, wisst ihr, es war sehr wahrscheinlich eine politische Entscheidung. Und ja, Kees van Wonderen macht auch generell kein gutes Bild. Also es gibt ja wieder Aussagen von ihm über das Torwartduell. Er hat ja gesagt, Torben Hoffmann bekommt 2 Spiele, Hekerin bekommt 2 Spiele und er hat jetzt gesagt, er muss erstmal drüber schlafen. Justin hat sich gut präsentiert, Torben hat sich gut präsentiert. Also er hat sich anscheinend immer noch nicht komplett entschieden anscheinend, zumindest in seinen öffentlichen Aussagen. Und das sorgt natürlich auch wieder für Unruhe, die du nicht gebrauchen kannst. Also sag doch einfach klar, der spielt, der ist meine Nummer 1 auf der Torhüterposition. Aber der jetzt noch so rumzueiern, das wird keinem helfen. Vor allen Dingen nicht dem FC Schalke 04. Und dann springen wir noch rüber zur dritten Partie von Teil 1 dieses Blitz durch den Spieltags. Und das war Jan Regensburg gegen den SSV Ulm. Die Regensburger konnten endlich ihren 2. Saisonsieg einfahren. 1-0 gegen die SV Elversberg. Man hätte schon am 2. Spieltag gegen Ulm mit 1-0 gewinnen können. Damals Kota der Torschütze. Diesmal war es Noah Ganaus, der in der ersten Halbzeit in der 16. Minute das 1-0 macht. Am Ende sieht Gallien noch in der 90+4. Minute die glatt rote Karte. Aber unter Interimstrainer Andreas Patz, 2. Spiel, 2. 1-0-Sieg. Er bewirbt sich auf jeden Fall, länger noch Trainer der Regensburger zu bleiben. Und es ist ein kleines Lebenszeichen im Abstiegskampf. John's after girl review. Jetzt kommen wir wieder zu meiner Telefonseelsorge bzw. Podcast-Seelsorge. Ich spreche über meinen ersten FC Köln. Ja, der erste FC Köln musste bei Hertha BSC Berlin antreten. Am Ende 1-0-Sieg. Schöner Pass von Dominik Heinz aus der eigenen Hälfte, schön mit dem Außenriss nach vorne. Tim Lemperle setzt sich dann im Laufduell gut durch, schön ins lange Eck. Muss man sagen, ja, 1-0 gewonnen. Das können wir ganz kurz abhandeln. Persönlich, für mich hat ja dieser Sieg trotzdem so einen kleinen Beigeschmack, denn ihr habt es ja gehört, Torwartwechsel beim ersten FC Köln. Marvin Schwerbe ist jetzt vorerst die neue Nummer 1 des ersten FC Köln, wird im Tor bleiben. Und U21-Nationalkeeper und Top-Talent Jonas Urbich muss jetzt also auf der Bank Platz nehmen. Vorneweg möchte ich sagen, ich halte Marvin Schwerbe für einen Superkeeper, also ein solider Bundesliga- oder sogar ein guter Bundesliga-Keeper, ein sehr guter Zweitliga-Keeper. Ganz klar, also ich mache mir mit ihm auch gar keine Sorgen, was die Torwartposition angeht. Mir geht es so ein bisschen auch um diese Langfrist oder dieses längerfristige Denken beim ersten FC Köln, denn das Ding ist ja jetzt, Schwerbe spielt, Ubik auf der Bank, bedeutet der Marktwert von Jonas Ubik wird da natürlich bei einem potenziellen Verkauf auch deutlich sinken. Die Bereitschaft von Jonas Urbich, den 1. FC Köln zu verlassen, natürlich exponentiell dazu steigen. Denn der Junge braucht Spielzeit. Also er hat in der vergangenen Saison und davor das halbe Jahr bei Jan Regensburg und Greuther Fürth schon gezeigt, er ist ein Topkeeper für die 2. Liga. Man sieht einfach das Potenzial. Aber auch schon das aktuelle Leistungsvermögen ist sehr, sehr stark. Auch in dieser Saison mit sehr guten Leistungen. Einzig aber am ersten Spieltag gegen den Hamburger SV mit ja, zwei Torwartfehlern, die muss man ihm dann aber auch mal verzeihen. Die Devise des ersten FC Köln ist ja auch gewesen, wir wollen mit jungen, hungrigen Spielern, gerade durch die Transfersperre, die jetzt zum Glück abläuft, eine neue Mannschaft aufbauen, unsere Talente fördern, natürlich auch fordern, ihnen da natürlich dann auch die Spielzeit geben, die sie dann auch verdienen und dann bei der ersten kleinen Krise, die es ja in dieser Saison gab, den Torhüter rauszunehmen, dafür dann den erfahrenen Marvin Schwerbe reinzubringen, ist für mich so das falsche Signal, sage ich auch ganz offen und ehrlich. Ja, und wenn Jonas Ubik den Verein verlässt, also zu 99% wird er in den nächsten Jahren Nationalkeeper werden, wird für 3 bis 5 Millionen jetzt zu Leverkusen, zu Bayern wechseln, dann vielleicht nochmal verliehen, aber er wird den Verein dann verlassen und dann irgendwann Nachfolger von Manuel Neuer werden oder von Radetzky, einen Marktwert von 50, 60 Millionen oder ja, sagen wir, vielleicht heute eher 20 bis 30 Millionen haben. Und dann werden sich alle wieder ärgern. Warum haben wir das Talent ziehen lassen? Ja, ganz eindeutig, weil es nicht die Spielzeit bekommen hat. Du musst diese absoluten Top-Talente musst du spielen lassen. Das gilt für einen Florian Wirtz. Gut, bei einem Jan-Aurel Bissek muss man vielleicht sagen, gut, damals war er noch nicht ganz so weit in der Innenverteidigung. Aber trotzdem, so diese Talente brauchen einfach diese gewisse Spielzeit. Und du hast ja jetzt auch gesehen, also die Defensive hat sich ja nicht stabilisiert, weil Marvin Schwerbe gespielt hat, sondern weil man das System von der Vierer- auf eine Dreierkette umgestellt hat. Du natürlich dadurch immer einen Innenverteidiger mehr hast, die Konterabsicherung dadurch besser ist, deine Außenspieler wie Paccarada, Thielmann offensiv mehr Input oder ihre offensiven Qualitäten mehr ausnutzen können, dadurch dann ihre ja eher schwächeren defensiven Skills nicht ganz so sehr zum Tragen kommen. Also du merkst schon, also das wäre jetzt die perfekte Möglichkeit für Jonas Ubik im Tor zu stehen, wenn er eine sichere Defensive vor sich hat. Marvin Schwerbe hat es, wie gesagt, gut gemacht, hat wenig zu tun bekommen. Es gab eine Stuttgart-Situation nach einem Eckball, wo er dann den Ball wegfausten möchte, aber vorbei faustet und da er den Kopf von seinem Kapitän Timo Hübers trifft. Und du bietest da natürlich dann auch mal direkt so eine Angriffsfläche, weil wenn es da mal, also jeder Fehler von Marvin Schwerbe wird natürlich jetzt von außen doppelt hart bewertet. Ist natürlich auch ihm gegenüber nicht fair. Ich weiß natürlich nicht, wie er damit umgehen kann. Er ist natürlich ein erfahrener Keeper. Ich kenne ihn jetzt so persönlich als Mensch nicht, wie er dann damit umgehen würde, weil, ich sage euch ganz ehrlich, ich sehe dann jeden Fehler, der Töter macht, doppelt kritisch. Und wenn es dann schlecht läuft, dann bietet es natürlich auch als Trainer eine große Angriffsfläche. Für mich ist es eine Lose-Lose-Lose-Situation für alle Parteien. Für den Verein, also für den Trainer, für Schwerbe und für Ubik. Und also wenn ich an Jonas Ubik Stelle wäre, ich würde den Verein dann im Winter oder spätestens im Sommer verlassen, denn du brauchst diese Spielpraxis. Als FC-Fan tut es mir sehr, sehr weh, denn ich sehe da das nächste große Talent weggehen von diesem Verein. Und du brauchst diese jungen eigenen Talente auch, um perspektivisch wieder erfolgreich zu sein. Weil in den erfolgreichsten Zeiten hatte man immer wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, sei es ein Overath, ein Littbarski, ein Ike Hässler. Das sind, oder die zumindest dann jung zum FC gekommen sind, das sind so Talente, die dann eine erfolgreiche Ära-Mannschaft geprägt haben. Und in den letzten Jahren hast du auch wieder immer wieder Talente eingebunden. Thielmann, Finkgräfer, aber auch Finkgräfer, der wird zwar verletzt oder angeschlagen, aber auch er bisher kommt da nicht an Paccarada vorbei oder muss auf der ungeliebten rechten Seite agieren. Ja, also wie gesagt, ich freue mich über den Sieg, ganz, ganz wichtiger Sieg. Ich hoffe auch, dass man kommendes Wochenende zu Hause gegen die Spielverein und Greuther Fürth nachlegen kann. Aber auf perspektivisch fühlt es sich wieder an, als wenn der FC dann eine Fahrstuhlmannschaft wird. Also falls man wieder aufsteigen sollte, wird man sich da nicht lange halten können. Also das nächste Transferfenster, es wird sehr wichtig werden. Ich bin gespannt, was Geschäftsführer Sport Christian Keller und das Transferteam dafür Transfers tätigen können. Auch die Abgänge werden wichtig. Welche Spieler bekommt man von der Paywall? Und man hat ja jetzt schon gesehen, so die Bank, jetzt wo einige Verletzte wieder zurückgekommen sind, sah ja gut aus. Also die Einwechslung von einem Downs, von einem Kainz, die haben ja nochmal frischen Wind gebracht. Das ist ja auch immer wichtig, wenn du neue Spieler bringst, dass das Niveau ungefähr gleich bleibt, kein abnehmendes Niveau ist. Und da hast du natürlich noch einen Obutz von der Bank, einen Chuba Potocznik, die natürlich auch sehr viel Potenzial besitzen, auch sehr jung zum FC gekommen sind, beziehungsweise im Fall von Ubuz ja aus der eigenen Jugend kommen. Ich hoffe natürlich, dass diese auch mehr Spielzeit bekommen, wenn man sich jetzt so langsam mit diesem neuen 3-4-3-System stabilisiert hat. Ja, aber ich glaube, Stand jetzt prophezei ich, dass man nicht aufsteigen wird, was ja eigentlich Pflicht ist. Und dass man dann noch mindestens ein zweites Jahr, zweite Liga vor sich hat. Für mich als Zweitliga-Podcaster natürlich schön, aber als Verein wünscht natürlich, du möchtest, dass dein Verein immer das Maximum rausholt und dass wir natürlich dann in die Bundesliga aufzusteigen. Ich zweifle noch dran, und wenn dann im Sommer so Spieler dann wie Lemperle oder ein Urbich dann gehen, ja, es ist wieder Neuaufbau. Also Stand jetzt, ich bin einfach sehr pessimistisch. Es liegt auch daran, dass Urbich nicht gespielt hat. Es tut einfach weh, aber positiv, FC hat gewonnen und das ist ja das Allerwichtigste. Besonders hervorheben möchte ich dann auch mal, jetzt kommen wir mal zu was Positivem, Dijan Lubicic, der so die Rolle als falscher Neuner, als erster Anläufer herausragend eingenommen hat. Man merkt, der Junge kommt immer besser in Fahrt. Ist so der, der das Pressing vorne auslöst, sehr laufstarker Spieler vorne, immer wieder überall zu finden gewesen, hat die Herthaner Abwehr immer wieder gut unter Druck gesetzt, gerade so ein Toni Leistner, der nicht gerade das größte Tempo hat, immer wieder schnell angerannt, dadurch auch nervös gemacht. Also das war auch ein Schlüssel zum Erfolg und wichtig war auch, dass man dann so eine leichte Druckphase der Herthaner Mitte der zweiten Halbzeit gut überstanden hat, als dann ein Flo Niederlechner ans Außennetz geschossen hat, Ibo Masa ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist, ein Cousins besser ins Spiel gekommen ist, dass man diese Phase dann gut überstanden hat. Am Ende war es ein verdienter und souveräner 1-0-Sieg des ersten FC Köln, die verdientermaßen gewonnen haben, die mehr gelaufen sind, die deutlich mehr Energie auf den Platz bringen konnten. Das ist nämlich jetzt auch der zweite Pflichtspielsieg in Folge für den FC, nachdem man ja zuvor nur einen Sieg in 6 Partien holen konnte. Und man hat auch erstmals seit Dezember 2013 2 weiße Westen in Folge geholt. Zum Teil auch ein Verdienst von Marvin Schwäbe, aber größtenteils natürlich durch die defensivere Grundordnung, die dem Verein, dem Club, den Spielern mehr Stabilität verleiht hat. Und es ist auch der zweite Zweitliga-Auswärtssieg in dieser Saison und das ist jetzt schon einer mehr als in der vergangenen Bundesliga-Saison. Also ihr merkt insgesamt gutes Bild vom 1. FC Köln von außerhalb. Ich persönlich habe viel zu kritisieren, aber was alle Kritiker verstummen lässt, sind Erfolge und die Mannschaft und auch Marvin Schwäbe bekommen meinen 100%igen Support. Ich bin gespannt, kommende Woche gegen die Fürther, ob man da die defensiven Schwächen, die die Kleeblätter momentan haben, ausnutzen kann. In dem Sinne, das war der Jan Klein-Riesing Köln-Talk.
Der Todesblitz durch den Spieltag.
Dann springen wir mal rüber zum Blitz durch den Spieltag Teil 2 und schauen uns die Partie SC Paderborn gegen Eintracht Braunschweig an. Am Ende, am Sonntag, ein schmuckloses 0-0. Man muss ehrlich sagen, also diese Partie hat echt nicht viel geboten. Beide Teams waren auf Vorsicht bedacht, so hatte ich das Gefühl. Dass Sven Michel nicht dabei war, war natürlich auf Paderborner Seiten ein Riesenverlust, muss man ganz ehrlich sagen. Dafür ist Obermeier ein bisschen weiter nach vorne gerückt, aber auch der konnte dann die Akzente nicht setzen. Braunschweig sehr defensiv gestanden, wussten natürlich, okay, wir lassen erst C. Paderborn erstmal kommen, geben ihnen nicht zu viele Räume. Nachdem Hoffmeier in der 72. Minute die glattrote Karte auf Paderborner Seiten gesehen hat, nach einer Tätigkeit, hat den Ellenbogen auf Polters Brust gerammt. Putz ein bisschen besser, aber gefährlich konnte es dann auch nicht werden. Am Ende ja, eine enttäuschende Partie von beiden und ein schmuckloses 0:0, das keinem so richtig weiterhilft. Die zweite Partie, ebenfalls am Sonntag, war zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Magdeburg, entstand 2:2. Und dort war deutlich mehr geboten. Beide Teams stehen ja für offensiven Fußball beim Trainer Titz und Anfang. Und so ging es also schon gut los. Loric in der 11. Minute macht es 1:0 für die Magdeburger. Dann der Ex-Lautrer, der vor dem Spiel noch für seine Zeit beim FCK geehrt wurde, Hercher, mit dem 2:0. Und dann die erste strittige Szene. Michel trifft nämlich im 16er Jokota. Und es gab einen leichten Kontakt. Michel sieht gelb, auch der VAR hat gesagt, nee, das ist ein Elfmeter. Für mich war es nur ein leichter Kontakt, der nicht ursächlich war fürs Fallen. Ich hätte ihn jetzt nicht gegeben, aber Boris Tomiak macht dann den Anschlusstreffer zum 1:2. Und dann sieht ausgerechnet Falko Michel, die gelb-rote Karte. Wieder mit einem Schubser gegen Jokota. Diesmal war es ein taktisches Foul. Geht die gelbe Karte in Ordnung. Dadurch, dass er ja schon gelb hatte, sieht er dann gelb-rot. Und das bedeutet, dass Lautern mehr als eine Halbzeit in Überzahl ist. Und die haben natürlich dann vorne im Sturm einen Ragnar Ache, der dann auch nach Ball von Sirch per Kopf in der 68. Minute den 2:2 Ausgleichs- und Endstandstreffer macht. Am Ende sieht Kaas noch die gelb-rote Karte. Also am Ende hat Magdeburg das Spiel 0:9 beendet. Für Lautern ein wichtiger Punkt im Abschiedskampf, obwohl man sich ja mittlerweile auch ins Tabellenmittelfeld auf Rang 10 eingekuschelt hat. Und auch Magdeburg kann durch diesen Punkt gewinnen, zumindest an Hertha BSC Berlin und dem SV Elversberg vorbeiziehen und rangiert jetzt mit 17 Punkten, nur 3 Punkte hinter dem dritten Düsseldorf auf Rang 7. Und dann noch die letzte Partie, die wir besprechen wollen. Am Samstag, dort hat der neue Tabellenführer Hannover 96 zum Spitzenspiel den Karlsruher SC empfangen. Der KSC am Anfang mit einer besseren Leistung und ausgerechnet der Ex-Hannoveraner Innenverteidiger Marcel Franke macht eine 45 Minute nach Ecke per Kopf das 1:0. In der ersten Halbzeit war der KSC ja auch die deutlich spielbestimmendere Mannschaft, hat viele Angriffe gefahren über den Vanicek, ja, der Top-Vorlagengeber in dieser Saison. Viele Bälle auf Tsivtsivadze oder Schleusener, die sie dann aber nicht nutzen konnten. Und ja, der Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 hat es sich dann noch eine Viertelstunde in Hälfte 2 angeschaut, hat dann dreifach gewechselt, hat einen Gang kam Tresoldi, Mumulu für die blassen Vogelsammer Nielsen und Rochold gebracht und damit den Sieg eingewechselt, denn dann war deutlich mehr Schwung drin. 66. Minute Langkamp macht den Ausgleichstreffer und in der 89. Minute dann Marcel Halzenberg, nachdem Tresoldi gefoult worden ist im 16er, macht er eiskalt das 2:1 und sorgt dafür, dass Hannover 96 neuer Tabellenführer ist. Nach dem Spiel hat sich Christian Eichner noch über die Elfmetersituation aufgeregt und sah nach Spielende noch die rote Karte. Klein Rissings Topspiel der Woche ist die Partie zwischen dem Hamburger Sportverein und dem 1. FC Nürnberg am Sonntag gewesen. Die Nürnberger, die ja mit ordentlich Selbstbewusstsein ins Volksparkstadion gekommen sind. 4:0 Sieg im Frankenderby bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. 8:3 Sieg gegen Jahn Regensburg am vergangenen Freitag zu Hause. Und dann auch einen ordentlichen Auftritt beim Bundesligisten TSG Hoffenheim, bei dem man auf jeden Fall mindestens auf Augenhöhe war. Also das Team von Miroslav Klose, ordentlich Selbstbewusstsein gegen den HSV, die ja in der Vorwoche bei der SV Elversberg einen kleinen Dämpfer hinnehmen mussten. Wie immer hat man ja bei den Saarländern das Auswärtsspiel verloren. Dann beim SC Freiburg war es eine schwierige Aufgabe. Gegen einen der Top-Bundesligisten in dieser Saison ist man dann auch verdientermaßen ausgeschieden, hat sich aber auch teuer verkauft. Also die Mannschaft, die schätze ich auch mental so stark ein, als dass sie sich jetzt von diesen Rückschlägen nicht runterziehen lassen. Haben sie auch nicht, haben gut gestartet gegen die Nürnberger, haben sie direkt in die eigene Hälfte gepresst. Der HSV wieder in einem 3-1-4-2-System, wobei das natürlich auch mal sehr variabel ist. Also mal hat sich Katterbach dann mal in die Dreierkette zurückfallen lassen, sodass dann eine Viererkette wurde mit ihm, Perrin, Haier und Muheim, sodass dann Dompe weiter nach vorne gerückt ist, dass dann eine Dreierspitze war, also so ein 4-3-3-System. Da ist man dann ja im modernen Fußball doch sehr flexibel aufgestellt. Die Nürnberger, seitdem Klose auf ein 3-4-1-2-System umgestellt hat und auch die Startformation zu 90% immer beibehalten hat, wirkt man stabiler, wirkt man mutiger. Man merkt, durch diese defensive Stabilität bekommen die Nürnberger mehr Selbstbewusstsein, mehr Vertrauen und die einzelnen Spieler entwickeln sich dadurch natürlich auch weiter, weil desto mehr Selbstbewusstsein du hast, desto dann merkst du erstmal, was für ein Potenzial, was für eine Leistungskraft in dir steckt. Und so ein Jusfahren, der aus der Bundesliga gekommen ist, bei Hoffenheim nicht viel gespielt hat, bei Darmstadt ja mehr Spielzeit bekommen hat, aber abgestiegen ist, der kommt so langsam ins Rollen, ist der Stratege, den der erste FC Nürnberg braucht. Und vorne hast du zwei Stürmer mit Eneli, mit Tsimas, die vor Selbstbewusstsein nur so strotzen. Und wenn dann so ein Jusman so einen schönen Steckpass durch die Innenverteidiger spielt und dann entweder Tsimas oder Eneli auf den gegnerischen Torhüter zulaufen, dann weißt du, es brennt, die Gefahr ist da. Und das schwappt auch mittlerweile auf die Zuschauer über. Also der Franke an sich ist ja jetzt nicht so, ja, so euphorisch. Also er lässt es zumindest nicht so offen raus, wie jetzt beispielsweise so ein Rheinländer, ne? Aber auch die Fans spüren so langsam, da ist eine Energie, die von der Mannschaft auf dem Platz, auf die Zuschauerränge überschwappt. Und all das ist natürlich wieder so ein Aspekt, wir hatten es heute schon mal, Selbstbewusstsein, wie bei Darmstadt 98, jetzt auch beim 1. FC Nürnberg, ist halt der Key, der Schlüssel zum Erfolg. Und dann bringst du auch mal die volle Leistungskraft auf den Platz. Dann machst du vielleicht auch mal was Mutiges. Wie ich vorhin erwähnt habe, am Anfang hat der HSV dann auch nicht so zugelassen, sondern die haben eher das Heft des Handels in die Hand genommen, haben die Nürnberger so ein bisschen hinten reindrücken wollen, haben es dann auch gut geschafft. El Fadli, der heute der einzige Sechser beim HSV war, konnte sich in der 15. Minute den Ball erobern, hat dann schnell nach vorne gespielt zu Karabic, ist selbst durchgestürmt bis in den 16er und hat aus Spitzenwinkel ins lange Eck das 1:0 erzielt. Und bis dahin war es auch eine verdiente Führung. Also der HSV ist ja früh angelaufen. Man hat versucht, die Nürnberger früh zu Ballverlusten zu zwingen, um dann über die schnellen Außen wie Katterbach, wie Dompe in den 16er zu gelangen, wo dann so ein Davy Selke natürlich wartet, der, wenn du ihn in der Box anspielst, brandgefährlich ist. Also der Junge kann ja aus jedem Winkel Tore erzielen. Kenne ich ja noch aus Kölner Zeiten. Also wenn der Junge fit ist, dann ist er ein absoluter Top-Stürmer. So ehrlich muss man sein in der Box. Aber so mit dem 1:0 kam dann so ein Bruch ins Spiel. Nürnberg wurde stärker, der HSV hat sich diesmal dann nach hinten drängen lassen und es kam zu Chance um Chance. Belohnen konnten sich die Nürnberger nur in Anführungsstrichen einmal. Eneli macht in der 63. Minute das 1:0 für die das 1:1 für die Klubberer, aber es hätte natürlich deutlich mehr kommen müssen. Torschussstatistik 18-12 für die Nürnberger. Wenn man sich mal die Expected Goals anguckt, also anhand der Chancen, 2,21 auf Nürnberger Seiten zu 0,83 beim HSV. Also so ein 2-1 für die Klubberer wäre da verdient gewesen. Insgesamt hatte der HSV auch im gesamten Match insgesamt 12 Schüsse, 4 davon aufs Tor. Und allein Nürnberg hatte 11 Torschüsse nur auf das Tor. Also da merkt man schon, allein von den gefährlichen Chancen waren die Nürnberger deutlich präsenter, haben ja, wie bereits schon erwähnt, im Laufe des Spiels immer mehr die Kontrolle über das Spiel gewonnen, auch dann über die Zweikämpfe, also man hat den HSV gefoult, hat gemerkt, okay, zeigen wollen, bis hierhin und nicht weiter, jetzt sind wir dran mit vielen intensiven Läufen, also Tsimas und Eneli alleine ganz vorne, haben ordentlich Kilometer abgespult, auch die Schienenspieler Willertsen und Danilo Soares waren vorne und hinten zu finden, gerade in Hälfte 2 natürlich noch mehr vorne und allein diese Schussstatistik der einzelnen Spieler zeigt schon, wer die gefährlichere Mannschaft war. Also Tsimas 7 Abschlüsse, El Fadli, deren 2, das waren die 2 besten der jeweiligen Teams. Also so im Gesamtkonstrukt hast du gemerkt, HSV gut gestartet, dann aus unerklärlichen Gründen eingebrochen und dann haben sie das Gaspedal auch nicht wiedergefunden, denn dafür ist der 1. FC Nürnberg unter Miroslav Klose momentan einfach zu stark. Die, wenn sie eine Chance haben, wenn sie Blut geleckt haben, dann sind sie voll da und greifen an und lassen den Gegner dann auch nicht mehr ins Spiel kommen, haben ihn also praktisch erstickt mit der eigentlichen Leistung. Und da muss ich sagen, Respekt an den 1. FC Nürnberg, ein verdienter Punkt. HSV kann damit aber, glaube ich, dann mit dem Unentschieden ganz gut leben, hätten auf Rang 2 springen können, so jetzt nicht, aber Nürnberg momentan einer der stärksten Teams in dieser Liga, deswegen sollte das Unentschieden in diesem Fall auch mal in Ordnung. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Noah Gernhaus vom Jan Regensburg, der 23-jährige Stürmer. Hat nicht nur den goldenen Treffer beim 1-0-Sieg gegen die SV Elversberg erzielt, nein, er hat auch vorne die gegnerischen Verteidiger immer wieder gepresst, hat dafür gesorgt, dass Elversberg nicht richtig ins Spiel kommen kann, nicht gut aufbauen kann, deshalb auch nicht so viele gefährliche Angriffe gestartet werden konnten. Sehr laufstark gewesen, muss man sagen, sehr mannschaftsdienlich gespielt, hat in den vergangenen Wochen ja auch nicht allzu große Spielzeit bekommen, seitdem Joe Enox weg ist, aber im Sturm gesetzt. In der vergangenen Saison in der dritten Liga schon ordentlich gescored, gut gearbeitet. Also kam er davor vom VfB Stuttgart, von der zweiten Mannschaft, hat das Niveau Regionalliga Südwest auf dritte Liga gut übertragen können. Und jetzt auch in der zweiten Liga ganz gefährlich. Er bekommt halt nicht die guten Zuspiele wie jetzt beispielsweise in Liga 3, ist natürlich auch immer darauf angewiesen, gute bessere Mitspieler zu haben. Wenn man ganz ehrlich ist, so das oberste Zweitliganiveau hat Regensburg ja nicht. Dementsprechend muss man so eine Leistung wie gegen Elversberg dann auch mal würdigen. Und für mich ein verdienter Klein Riesings Großer der Woche.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Daniel Heuer-Fernandes, der Torwart des Hamburger Sportvereins. Ich finde, Daniel Heuer-Fernandes hat eigentlich sein Team, den Hamburger SV, im Alleingang den Punkt gerettet. Gerade gegen den Griechen Tsimas hat er in 3 oder 4 Privatduellen das Ding festgehalten. Wäre nicht Daniel Heuer-Fernandes in dieser Top-Form gewesen gegen Nürnberg, die er war, hätte Nürnberg dieses Spiel mit 3-1 oder 4-1 gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen. Wie gesagt, allein Siemers hatte 3 Top-Chancen, die Daniel Heuer Fernandes alle vereitelt hat. Und gerade nach dem guten Lauf von Nürnberg in den letzten Wochen wäre das natürlich sehr stark gewesen. Und ja, deswegen Daniel Heuer Fernandes für mich Spieler des Spieltags.
Der Angriff der Woche.
Der 5. Spieltag geht diesen Spieltag an Richard Tempel, den Schiedsrichter der Partie Hannover 96 gegen Karlsruher SC. Ich fand Richard Tempels Leistung in einem schon schwierig zu leitenden Spiel solide bis gut, gerade weil es für die beiden Mannschaften um nicht weniger als die Tabellenführung ging, die Hannover 96 am Ende durch einen 2-1-Erfolg für sich sichern konnte. Der Karlsruher SC bleibt damit auf dem 5. Tabellenplatz mit 19 Punkten. Und gerade die 2 Entscheidungen, einmal der Elfmeter kurz vor Schluss für Hannover 96 und die rote Karte für den Trainer Christian Eichner, den Trainer von Karlsruher SC, waren 2 Entscheidungen, wo es Diskussionsauslegungen gibt. Aber ich finde, er hat diese beiden Entscheidungen richtig getroffen. Der Elfmeter war aus meiner Sicht ein Elfmeter. Und die rote Karte, da blieb dem Schiedsrichter keine andere Wahl, um Christian Eichner ein bisschen zu bremsen, verständlicherweise. Klar, gerade nach der aus Christian Eichners Sicht Fehlentscheidung des Elfmeters, aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung. Und zweimal musste zwar der VAR eingreifen, doch mit dessen Hilfe konnte Richard Tempel diese Partie gut, solide runterspielen und kam trotz der Ausgangslage mit 5 gelben Karten aus, was für das Spiel eine gute Kartenverteilung ist. Deswegen der 5. Spieltag an Richard Tempel.
Dann sind wir schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Gerade so die Eindrücke von Dome über Darmstadt und meine Eindrücke über den 1. FC Köln haben euch wie immer begeistert. Schreibt natürlich auch immer wieder gerne Vorschläge für Partien, die wir genauer besprechen sollen oder Vereine, die wir ein bisschen genauer besprechen sollen, so dass wir auch so ein bisschen auf eure Wünsche eingehen können. Ansonsten wünsche ich euch einfach eine wunderschöne Woche. Vergesst nicht, jeden Abend von Montag bis Donnerstag gibt es eine neue Folge der Tornetz zweite Fußball Bundesliga News am Abend und am Freitag kommt dann auch wieder die Spieltagsvorschau pünktlich um Mitternacht für euch. In dem Sinne, das gesamte Tornetz-Team wünscht euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, wenn es wieder heißt Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornetz.